meistens sieht man, wenn es ein Torwartfehler war. Das ist dann schon eine große Last, die man auch mit sich tragen kann. Da muss man echt richtig fleißig daran arbeiten, nicht so hart zu sich selber zu sein. Ich mag es, wenn so diese Nervosität hochkommt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass sie mich einfach besser macht und schärfer und wacher. Und deswegen habe ich da einfach nicht so diese Angstgefühle davor. Ich glaube, wir haben einfach eine tolle Welt auch im Frauenfußball, wo einfach alle Menschen willkommen sind, wo kleine Mädels und Jungs mit ihren Eltern in die Stadien kommen und ihre Vorbilder anfeuern können. Und es wird so ein guter Fußball auch gespielt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr mit dabei seid. Bei uns ist heute eine Frau zu Gast, die viele wahrscheinlich zuerst mit Fußball verbinden. Marla Groß ist Torhüterin beim FC Bayern und stand schon für die deutsche Frauennationalmannschaft im Tor. Und sie hat jetzt mit ihrer Mannschaft das Double perfekt gemacht. Die FC Bayern Frauen sind nämlich zum vierten Mal in Folge deutsche Meisterinnen geworden und jetzt auch DFB-Pokalsiegerinnen. Gleichzeitig endet in diesen Tagen auch ein großes Kapitel, denn nach 7 Jahren verlässt Marla den FC Bayern. Marla kommt ursprünglich aus Münster, aus einem, ja, ich sag mal, katholisch geprägten Umfeld. Ihre Mutter arbeitet für das Bistum, Marla selbst war Messdienerin und hat auch eine bischöfliche Schule besucht. Heute ist sie 24 Jahre alt und lebt in der Welt des Profisports. Sie studiert aber auch Maschinenbau und sie musste lernen, wie schnell selbst im Leistungssport nichts mehr selbstverständlich ist. Denn vor 1,5 Jahren bekam sie die Diagnose Krebs und hat sich dann Stück für Stück wieder zurück auf den Fußballplatz gekämpft. Ich spreche jetzt mit ihr über Teamgeist und Verantwortung, über Druck und die Frage, wie man mit Situationen umgeht, die man plötzlich nicht mehr kontrollieren kann. Und auch darüber, was Menschen trägt, wenn das Leben einen aus der Bahn wirft.
Marla, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Marla, es ist erst ein paar Tage her, dass du zum 5. Mal den Meistertitel mit deiner Mannschaft feiern konntest. Und es war gleichzeitig auch dein letztes Heimspiel mit dem FC Bayern. Ich kann nur erahnen, was die letzten Tage wie trubelig und turbulent die waren. Vielleicht kannst du mal sagen, was ging so die letzten Tage so in dir vor?
Es war auf jeden Fall ein sehr besonderer Tag und es war auch so davor, waren auch die Tage davor geprägt, dass ich natürlich grob wusste, was auf mich zukommt mit so einem letzten Heimspieltag in einer Saison mit der Übergabe von der Trophäe. Das ist jedes Mal eigentlich ein richtig schöner Tag. Ich habe auch nachher zu meiner Family gesagt, ja Mensch, irgendwie scheint immer die Sonne, wenn dieser Tag kommt. Und es ist irgendwie einfach immer ein richtig schöner Tag mit dem Heimspiel. Bisher hatte ich auch das Glück, dass wir diese Spiele immer gewonnen haben, so auch am Wochenende. Ja, und es ist einfach ein schöner Abschluss. Die Familien sind da, die Fans sind auch einfach nochmal richtig gut drauf. Und deswegen habe ich mich sehr drauf gefreut und war natürlich aber auch so ein bisschen aufgeregt, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie vielleicht meine Gefühlswelt in dem Moment aussieht. Und ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, dass ich es echt genießen konnte.
Ja, es sind wahrscheinlich immer so gemischte Gefühle, aber wenn dann das Setting stimmt, die Sonne scheint, man das Spiel gewinnt, die Familie und Freunde da sind, dann klingt das schon sehr passend alles. Wenn Menschen deinen Namen hören, dann denken viele, glaube ich, zuerst mal an Fußball, verbinden das also mit Fußball, gerade auch ja hier in Münster, wo du herkommst. Aber wenn du dich selbst beschreiben müsstest, da ist ja noch mehr. Also was würdest du sagen, was macht Marla Groß aus?
Ja, ist immer eine schwierige Frage, das auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube, mich macht schon einfach meine Vielseitigkeit aus. Zusammen mit dieser Zielstrebigkeit, die mich ja auch in den Leistungssport gebracht hat und vielleicht auch da, wo ich jetzt stehe, hingebracht hat. Aber ja, ich versuche einfach, und das ist mir ganz wichtig, mich nicht nur über diese eine Sache zu identifizieren und dass es immer mehrere Dinge gibt, die in meinem Leben einfach wichtig sind und auf die ich mich auch konzentrieren kann, weil ja, ich einfach wirklich der Meinung bin, dass es nicht so gesund ist, wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert. Ja, und deswegen, ich bin einfach gern unterwegs, bin auch gern präsent auf den verschiedensten Events, die rundherum stattfinden. Ich erkunde gern die Stadt, in der ich dann eben lebe, wie jetzt München. Ich liebe es, nach Hause zu kommen, die Heimat und alte Bekannte und Gesichter wiederzutreffen. Fühle mich auch da einfach noch sehr zu Hause. Und
du hast gerade gesagt, konzentriert, fokussiert. Ich würde auch sagen, wenn man dich so von außen wahrnimmt, finde ich, wirkst du auch eher als der ruhigere Typ. Was würdest du sagen, ist das im Profisport manchmal von Nachteil, eher zu den ruhigeren Charakteren zu gehören? Oder ist es als Profi doch irgendwie so, dass man so eine Art, ich nenne es jetzt mal Rampensau sein muss?
Ich glaube, natürlich muss man unter Druck performen können. Oder das ist einfach ein ganz großer Anteil, weil ja, man muss diesen Druck einfach so ein bisschen lieben auch und gerne damit umgehen. Ich mag es, wenn so diese Nervosität hochkommt, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass sie mich einfach besser macht und schärfer und wacher. Und deswegen habe ich da einfach nicht so diese Angstgefühle davor. Ich glaube aber, das ist was anderes als diese ruhigere Persönlichkeit, die du beschreibst. Und das würde ich auch so sehen. Also ich sehe es für mich als Vorteil oder ich weiß es, wenn ich bei mir bin und es schaffe, selbstbewusst damit zu sein, wie ich als Person bin, dann bin ich auch am besten und dann kann ich am besten performen. Und ich habe es wirklich probiert über die Jahre, auch diese Tipps und Hinweise aufzunehmen und umzusetzen, dass man vielleicht, also auch Trainer, die gefordert haben, dass so eine Torhüterin so ein bisschen lauter und verbal präsenter, vielleicht auch aggressiver sein sollte, was die Aussagen angeht, also immer trennen.
Ja.
Aber man hat einfach gemerkt, das bin nicht ich und dann bin ich auch nicht auf dem Platz so, wie ich mir das vorstelle, sondern ich bin einfach eher eine fokussierte, gedanklich sehr präsente Spielerin und ich rede auch klar mit meinen Mitspielerinnen auf dem Platz, aber hat nicht der Schreihals.
Du bist in Münster aufgewachsen, kommst hier eben her, hier ist deine Heimat, in einer Familie, in der, ich würde es jetzt mal so sagen, Kirche und Glaube wahrscheinlich irgendwie ein Stück selbstverständlich war. Vielleicht nimm uns da mal mit, wie sah das konkret bei euch zu Hause aus bei diesem Thema?
Also Selbstverständlichkeit ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ich würde sagen, auch gerade erst im Nachhinein fällt einem halt viel auf, was vielleicht auch unseren Familienalter geprägt hat und irgendwie auch vom Glauben geprägt ist, möglicherweise, was ich immer dachte, das ist halt so, was in anderen Familien aber nicht so ist. Genau, mit meiner Mama, die während ich aufgewachsen bin, ja vor allem als Pastoralreferentin in der Gemeinde gearbeitet hat, da sind wir da nach wie vor sehr verwurzelt und waren jeden Sonntag im Familiengottesdienst. Mein Bruder und ich, wir waren bei den Messdienern in der Leiterrunde dort. Auch die Leiterrunde ist nach wie vor unser engster Freundeskreis,
cool,
in dem wir uns einfach so zu Hause fühlen. Also so einfach so hergelebte Normalität irgendwie. Und gerade auch das Kollegium rund um Mama, mit dem sind auch wir ja natürlich aufgewachsen und sind auch Freunde der Familie dabei.
Du hast, glaube ich, auch eine bischöfliche Schule besucht hier, die Marienschule, genau. Ein Mädchengymnasium. Ja. Und du warst auch im Team hier am Dom, das Gottesdienste gestreamt hat ins Internet, richtig?
Ja, stimmt. Ja. Das habe ich tatsächlich dann doch nicht so lange gemacht,
okay. Weil
das einfach terminlich selten geklappt hat, leider. Aber ich bin mit eingestiegen und habe ein paar Gottesdienste gestreamt, genau. Und die Marienschule war eh auch mein Zuhause.
Gleichzeitig gab es da ja einfach schon früh bei dir ja auch diesen ganz anderen großen Raum, nämlich den Fußball. Warum eigentlich die Position Torhüterin? Also warum stellt man sich freiwillig ins Tor? Ich glaube, viele meiden ja eher so die Verantwortung, aber dich hat das offensichtlich ja irgendwie angezogen. Also was war der Grund? Wie bist du zu dieser Position gekommen?
Also ich habe schon mit der Position auch ein bisschen kämpfen müssen. Also ich habe zum Anfang einfach ausprobiert, weil das so ein bisschen meine Eintrittskarte war in die Mannschaft von meinem Bruder. Da hat nämlich der Torwart aufgehört und habe ich gesagt, ich könnte das doch machen. Und dann fand ich das eigentlich ganz, ganz cool und das hat auch gut geklappt. Und dann war das so ein bisschen mein Einstieg. Die Jahre danach habe ich dann aber auch wirklich sehr verteilt auf dem Platz verbracht, auf den verschiedensten Positionen. Und mir hat es im Tor immer Spaß gemacht, aber ich fand es auch viel langweilig.
Echt? Oh, krass.
Langweilig, ja, am Anfang habe ich schon auch Respekt davor gehabt. Also ich musste mich schon damit anfreunden, diese Verantwortung zu tragen. Und ja, wurde dann von den Auswahltrainern aber schon so ins Tor gestellt. Da war auch dann klar, dass wenn ich hier weitermachen will, dann ist das so ein bisschen mein Weg. Und ich habe dann in der U17-Bundesliga ein Jahr beim VfL Bochum bei den Mädels in der Bundesliga gespielt. Und das war so ein bisschen das Jahr, in dem ich einfach, ich war da Kapitänin und habe ja, glaube ich, einfach, also fußballerisch eine sehr gute Saison gespielt und habe da so ein bisschen gemerkt, wie cool es sein kann, im Tor auch mal einen Sieg festzuhalten und was man da halt so machen kann und wie man die Position ganz gut ausfüllen kann und habe da so ein bisschen auch meinen Respekt und meine Angst verloren, was eigentlich, glaube ich, sehr wichtig war, sonst weiß ich nicht, ob ich das noch so viel länger gemacht hätte. Und ab da, ja, habe ich mich immer wohler gefühlt. Und dann ging es zum Glück irgendwann auch mit dem speziellen Torwarttraining los. Das hatte ich in der Jugend noch nicht so viel. Und da konnte ich mich dann richtig reinarbeiten in diese extra Dinge, die die Position mit sich bringt. Und das macht mir jetzt auch sehr viel Spaß. Und deswegen bin ich auch sehr glücklich da, wo ich bin.
Das ist natürlich auch echt eine Position, die so gar keine Fehler verzeiht, ne? Also man sieht zumindest direkt, wenn man irgendwie einen Fehler macht. Aber das ist halt schon echt eine besondere Position innerhalb eines Teams.
Ja, absolut. Also klar, das mit den Fehlern ist so das Offensichtlichste. Das, ja, so
auch als Laie quasi, ja.
Genau, also meistens sieht man, wenn es ein Torwartfehler war und kann somit dann irgendwie diese Gegentore dann direkt der einen Person zuordnen. Und das ist dann schon, ja, eine große Last, die man auch mit sich tragen kann. Da muss man echt richtig fleißig daran arbeiten, nicht so hart zu sich selber zu sein. Also das ist für mich der wichtigste Punkt. Weil klar, irgendwann kommen dann auch Medien dazu und viele Leute von außen finden dann oder sagen dann was dazu und beschweren sich darüber. Aber für mich ist es eigentlich eher dieses, dass ich mich selber deswegen nicht fertig mache oder mich selber schäme für einen Fehler, weil ich weiß ja eigentlich, dass ich es nicht extra gemacht habe. Aber ja, also diese Kleinigkeit, das ist so der Moment. Ja. Also das muss man hinbekommen, weil kann manchmal ganz schön Nerven aufreiben.
Ja. Du bist da natürlich Teil einer Mannschaft, aber was würdest du sagen, woran merkt man eigentlich, dass aus einer Mannschaft so ein Team geworden ist?
Ich glaube, es sind so diese kleinen Momente, wenn man es schafft, als Team ständig in Kommunikation zu sein. Wenn keiner irgendwie auf dem Platz nur die Aktionen für sich durchführt. Und man merkt das immer, wenn man viel Blickkontakt hat, zum Beispiel gerade in den großen Stadien, kann man ja auch kaum noch reden. Dieses viel Blickkontakt, dass wenn mal jemand irgendwie auf dem Boden landet, dass immer jemand da ist, vom eigenen Team auch der Person aufzuhelfen. Und man denkt so, das sind Dinge, die einfach passieren, aber das ist nicht so, sondern das ist wirklich auch Arbeit, die man reinsteckt. Und ich finde wirklich, dass es dann passiert, wenn man sehr aufmerksam mit seinen Teammitgliedern um einen herum ist und dann irgendwann halt wirklich nicht mehr so für sich seine Aufgaben abarbeitet, sondern das gemeinsam macht. Es ist jetzt sehr auf den Platz gedacht, aber das gilt genauso für rund um den Platz und auch beim Training in der Kabine, wenn man einfach das Gefühl hat, man schaut links und rechts und nicht mehr nur auf sich.
Also Stichwort Kommunikation, das finde ich total spannend. Und was würdest du sagen, gibt es Learnings für Menschen auch außerhalb des Sports von so einem Zusammenspiel in der Mannschaft? Also was kann man da mitnehmen? Welche Erfahrung du machst in einer Mannschaft? Was kann man da mitnehmen? Wie wichtig das ist, ein Team zu sein?
Ja, ich glaube viel. Also wahrscheinlich ist es für uns noch sehr viel normaler und wir können das manchmal gar nicht so, die Besonderheit darin vielleicht gar nicht so sehen, weil wir es auch doch sehr gewohnt sind. Aber ja, wenn man das so also macht, dann spürt man schon, in welchen Momenten ein Team halt voll da ist und auch produktiv und sich wirklich gemeinsam an Dingen arbeitet und wann das eben nicht so richtig ist und wann einem so die Verbindung fehlt. Ja, ich glaube, im Sport da können wir echt Vorbilder sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer, wenn etwas so gut gelingt, dann sieht man immer ganz schön, dass Erfolg da nicht durch eine Person alleine entsteht, sondern dass halt jeder irgendwie einen Beitrag dazu leistet und dass aber auch nicht jeder immer glänzen muss, sondern dass das halt eine Teamsache ist, ne? Und man dann zusammen, wenn jeder seinen Teil leistet, da irgendwie zukommt.
Total, aber es ist halt auch, also ich finde eigentlich das Wichtigste ist, wenn man wirklich niemanden verlieren will, dass man, es müssen sich alle gesehen fühlen, das geht einfach nicht anders und das passiert nicht einfach so und da müssen dann, wir sind auch wirklich alle gefordert und ja, müssen wir das dann auch mittragen, weil ich kenne das auch, weil ich vielleicht auch so eine Persönlichkeit bin, dass ich ja schon das Team auch wirklich immer sehr nach vorne stellen will. Und wenn ich jetzt einen persönlichen Rückschlag erfahre, dass ich dann, ist es mir auch wichtig, dass ich das nicht in die Mannschaft trage. Das ist eine Fähigkeit, glaube ich, die ist nicht, also die haben nicht alle und die wird auch gelobt, aber manchmal will man das als eine dieser Spielerinnen gar nicht mehr so hören. Ich kann es dann irgendwann nicht mehr hören, wenn mir jemand sagt, das ist aber lieb, dass du das fürs Team machst, sondern dann geht es auch darum, so ein bisschen diese Frustration, die dann vielleicht die eine Hälfte vom Team fühlt, nicht auf dem Platz zu stehen, zu sehen und nicht nur so wegzureden, sondern also es müssen sich wirklich alle gesehen fühlen und ja, das ist gar nicht so leicht.
Stichwort persönlicher Rückschlag, aber jetzt nicht im sportlichen Sinne, sondern in deinem persönlichen Bereich. Ihr wart mitten in der Vorbereitung als Mannschaft, als du 2024 ganz plötzlich mit einer Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen bist, die ja dich natürlich, das Team, aber auch deine Fans ziemlich geschockt hat. Magst du mir erzählen, wie das damals für dich war?
Klar war das ein Schock. Also in erster Linie ein Schock, weil ja, weil es mir eigentlich gut ging und dass man mit so einer Diagnose, die so ein bisschen aus dem Nichts kommt, die aber lebensbedrohlich ist, irgendwie überfordert ist, ist, glaube ich, auch kein Wunder und auch sehr normal. Ich habe so ein bisschen versucht, die normalen Sachen abzuarbeiten und das hat für mich sehr gut funktioniert und einfach Schritt für Schritt die einzelnen Sachen, die auf einen zukommen, abzuarbeiten und gleichzeitig aber auch war es mir wichtig, da transparent zu sein und dass ich nicht einfach irgendwie von der Bildfläche verschwinde, sondern auch für mich war es mir wichtig, dass die Leute Bescheid wissen, dass ich da eine klare Ansage machen kann. Also es hat mir wirklich eigentlich nur gut getan, das zu erzählen.
In so einem jungen Alter, wie du da warst, was passiert da mit einem Menschen, der dann plötzlich nicht mehr Leistungsträgerin ist, sondern plötzlich auch einfach Patientin in einer Klinik?
Man fühlt sich also plötzlich sehr auf den Boden der Tatsachen geholt. Andererseits, also das ist mir wirklich gut gelungen, die Verantwortung dafür abzugeben, dass das Sache ist, für die ich nichts kann. Und das ist einfach so ein Kontrast zu dieser anderen Seite, der ich als Sportlerin oft gestellt werde, dass ich jeden Fehler natürlich mir auf meinem Video nochmal anschauen muss und darf und auch sollte und man so dolle damit konfrontiert wird, wie man, welche Leistung man erbracht hat. Und in diesem Fall habe ich halt wirklich, also wirklich so richtig mit voller Überzeugung sagen können, da kann ich nichts dafür und das ist jetzt einfach so und auch das Problem muss auch nicht ich lösen, sondern das muss jemand anders machen, der sich damit auskennt und ich konnte darin irgendwie ziemlich viel Freiheit finden und mir ist es gut gelungen, an die Menschen um mich rum zu glauben und es war okay. Also ich glaube, hinterher habe ich dann nochmal gemerkt, wie viel Anstrengung das auch gekostet hat und dass es nicht auch einfach so passiert, sondern dass diese ganze positive Energie, die man versucht zu bündeln, auch einfach irgendwo herkommt, herkommen muss. Aber also in dem Fall war es okay, Patientin zu sein. Das hat mir viel abgenommen.
Es hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun, ne? Wie du schon sagst, man muss den Ärztinnen und Ärzten vertrauen, weil man es nicht selber kontrollieren kann irgendwie. Was hat dir in dieser Zeit Halt gegeben, vielleicht auch Hoffnung? Also Halt und Hoffnung, was bedeutet das für dich heute?
Also ich habe so sehr viel innere Überzeugung, dass ich und auch sehr viel Vertrauen, dass erstmal sich jeder da natürlich auch bestmöglich um mich kümmert. Und da bin ich natürlich auch einfach an die besten Leute geraten und ich weiß, ich kann mich auf meine Familie verlassen und ja, ich werde einfach gehalten, fühle mich da 100% wohl und sicher, egal in welchem Zustand und dieses Vertrauen, das ist in mir drin, das ist sicherlich starke Prägung über meine gesamte Kindheit und mein Leben bisher, viel Arbeit von meinen Eltern, viel positive Arbeit von ja allen rund um uns, ob es auch die Großeltern sind, Freunde und von der Familie. Ja, ich kann einfach auf richtig, richtig viel Kapital zurückgreifen.
Ja, das macht sich also in so einer Situation wahrscheinlich richtig bemerkbar. Also da merkt man das erstmal so, was man, wie man geprägt ist, ne, und was einem wichtig ist. Haben sich in der Zeit auch irgendwelche Fragen dir gestellt, die vorher vielleicht keinen Platz hatten, weil du ja auch einfach einen super vollen Alltag hattest, irgendwie ein volles Leben. Also haben sich da irgendwelche Fragen gestellt, über ja so Sinnfragen oder das Leben allgemein, auch über Spiritualität oder Glauben oder irgendwie sowas. Ist da sowas in der Zeit dir wichtig geworden?
Nicht speziell, würde ich sagen. Also ich glaube, es war wirklich eher dieses auf meine vertrauten Routinen zurückzugreifen in dem Moment. ich habe mich hinterher, als ich eigentlich so körperlich wieder ganz fit war und auf dem Platz war und gemerkt habe, dass diese, ja, dass die mentale Ermüdung, wir haben auch davon gesprochen, dass die Seele nachheilen muss nach so einem Ereignis vielleicht. Also das in dieser Zeit, in der ich so das ja gespürt habe, habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit da verbracht, darüber nachzudenken, habe mich so ein bisschen verloren auch gefühlt, wollte irgendwie ziemlich viel gleichzeitig, also irgendwie fit werden, mich erholen, vorbereiten, im besten Fall mein Studium gefühlt in dem einen Semester beenden, also einfach viel auf einmal und habe da halt mich so ein bisschen mehr mit meiner Innenwelt beschäftigt und versucht, Ordnung reinzubringen. Aber ich glaube, insgesamt bin ich sehr gut durchgekommen.
Vielleicht nochmal zurück zum Sport, zum Fußball. Man sieht bei ganz vielen Sportlerinnen und Sportlern, wie wichtig denen Rituale sind. Also manche, keine Ahnung, beten, manche ziehen sich irgendwie immer zuerst den linken Schuh an oder den rechten Schuh an. Hast du auch solche Rituale? Gibt es bei dir auch im Sportlerleben?
Kleinigkeiten, würde ich schon sagen. Ich versuche mich davon eigentlich sehr frei zu halten, sondern gehe, was so meine Leistung angeht, eher den Weg, dass ich mir verdeutliche, dass es wirklich an der Vorbereitung vor diesem Tag und Ereignis liegt, was ich jetzt heute leisten kann und nicht daran, was die eine oder andere Kleinigkeit ist. Aber ich will mich natürlich, also diese Routinen sind schon wichtig und die geben dann auch Struktur. Und wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn es ein Heimspiel ist, dann esse ich meine Lieblingspfannkuchen vor dem Spiel, nämlich auch einfach, die erstens lecker sind und mich dann auch irgendwie an zu Hause erinnern. Und das mache ich dann schon gern. Aber für mich sind eher Rituale, die mir wichtig sind, sowas an Weihnachten nach Hause zu kommen. Also da liegt mir einfach viel dran. Ich würde auch niemals irgendwie in Urlaub fahren wollen über die Zeit, sondern das ist sowas, was mir so einen Anker gibt, auch im ganzen Jahr, das so verfliegt. Das sind kleine Dinge, die ich in der Heimat dann mache. Am liebsten bin ich auch Ostern da, zum Beispiel in der Osternacht, wenn es irgendwie klappt. Das hat jetzt die letzten Jahre leider nie geklappt, aber ja, eher so diese Punkte, die halt auch einfach aus meiner Jugend noch kommen, von zu Hause, die ja mich auch mal aus diesem Fußballalltag rausholen und an denen mir dann einfach viel liegt.
Was glaubst du, warum brauchen Menschen Rituale? Also warum beruhigen die uns so sehr? Ich nehme mich da auch nicht raus. Also ich glaube, jeder Mensch hat so Rituale, ne?
Ich glaube, es ist einfach Sicherheit und dass man sich heute einfach in dieser wilden Welt nicht mehr, also manchmal auch einfach sehr verloren und durcheinander fühlt, das ist eigentlich einfach einleuchtend und Rituale holen dann da vielleicht so ein bisschen in die normale, reelle Welt zurück und man weiß, was einen erwartet. Man muss nicht so super aufgeregt und alles muss immer neu und aufregend sein, sondern diese kleinen Anker zu haben, das ist, glaube ich, schon viel wert und hilft schon viel. Ich versuche immer, dass es mich nicht, also mir ist es wichtig, dass es nicht so weit geht, dass ich halt komplett irgendwas gar nicht mehr geht, wenn mal was aus dem Ritual schief geht. Also ach du meine Güte, jetzt habe ich nicht meinen rechten Socken erst angezogen, jetzt kann nichts mehr klappen. So in diese Schleife will ich halt nicht geraten. Deswegen versuche ich das auf so einem guten Level zu halten. Ich verstehe aber auch, wenn die Leute, die selbst daran irgendwie Halt finden und so ein bisschen ihre Nervosität in eine bestimmte Richtung lenken können.
Ja, es hat vielleicht schon so ein bisschen was mit Aberglaube zu tun, was ja auch vollkommen okay ist, wenn man an sowas glaubt, aber das ist so ein bisschen die Richtung. Du spielst jetzt ja wirklich schon seit vielen Jahren auf höchstem Niveau Fußball. Es gibt immer noch dieses Männerfußball, Frauenfußball und was würdest du sagen, du steckst da ja sehr tief drin, was hat sich so im Frauenfußball in den letzten 5 Jahren stärker verändert, als man das vielleicht von außen spürt? Findest du, dass immer noch viel verglichen wird mit der Welt des Männerfußballs?
Ja, doch, das glaube ich schon. Und ich glaube, das ist auch in Ordnung, muss man auch irgendwie, weil in einem Maße oder eher in diese Richtung, wie man sich mit Vorbildern vergleicht, um besser zu werden. Also ich muss mir die besten Sportler und Sportlerinnen, Athletinnen anschauen, weil ich von denen lernen kann. Aber ich glaube, ich muss es reflektiert tun und dann auch meinen eigenen Weg dazu finden. Ich finde, also was wir halt auf gar keinen Fall vergleichen, also es sollten, ist diese, also dieser reine Leistungsoutput, der anscheinend dazu berechtigt, irgendwie in manchen Augen dazu berechtigt, Geld in was auch immer für Summen zu verdienen. Und dann da muss man, das muss man einfach sehr getrennt sehen, sondern man muss sich das insgesamt, das Produkt anschauen. Und ich glaube, wir haben einfach eine tolle Welt auch im Frauenfußball, wo einfach alle Menschen willkommen sind, wo kleine Mädels und Jungs mit ihren Eltern in die Stadien kommen und ihre Vorbilder anfeuern können. Und ja, also es ist einfach so ein schöner Ort. Es wird so ein guter Fußball auch gespielt und da sollte, also da muss man überhaupt gar nicht vergleichen. Es ist ja total okay, wenn beides existiert. Also niemand will den Männernstadien wegnehmen. Und da wünsche ich mir einfach, dass man da nicht vergleicht, sondern dass es da einfach eher in Richtung, beides kann da sein.
Ja.
Einfach beides hat die Berechtigung da zu sein und es ist so.
Auf jeden Fall.
Ja, kann sehr frustrierend sein.
Stichwort Vorbild, du hast gerade schon gesagt, du unterstützt ja auch Awareness-Aktionen ganz bewusst. Du besuchst Schulklassen, Sportvereine. Warum ist dir das wichtig als Sportlerin, als Fußballerin?
Ja, weil ich wirklich, ich habe mich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit dieser Rolle, die wir als Profifußballer und Profisportler auch haben. Und ich meine, wir fliegen teilweise hier durch die ganze Welt und haben irgendwie einen CO2-Abdruck von weiß ich nicht was, kann ich nie wieder rausholen, das, was ich jetzt schon geflogen bin in meinem jungen Alter, solche Dinge. Und mit welcher Berechtigung machen wir das eigentlich? Und deswegen habe ich mir da schon auch mich schon mit auseinandergesetzt, ob das seine Berechtigung hat und ob wir wirklich so wichtig sind, wie wir manchmal denken, dass wir es sind. Aber ich glaube wirklich, dass Sportlerinnen und Sportler tolle Vorbilder für die Gesellschaft sein können und dass wir einen sehr wichtigen Teil dazu beitragen. Und ich finde, man merkt das immer wieder ganz schön, jetzt so in so Turniersommern, was es halt bedeuten kann, wenn eine deutsche Nationalmannschaft erfolgreich Fußball spielt, wie viele Leute da ja emotional mit dabei sind, obwohl die eigentlich vielleicht also gar keinen Bock auf Fußball sonst haben, aber es ist einfach das, was irgendwie Leute zusammenbringen kann. Und ich glaube, ja, wir machen da halt so einen Job, der ist so ein bisschen anders als das, was viele andere tun, aber ich finde, also wir versuchen halt alles dafür, dass wir besonders gesund und leistungsfähig sind. Also jetzt wirklich rein auf uns einzelne Sportlerinnen und Sportler bezogen. Und ich glaube, auch da können wir der Gesellschaft super viel mitgeben, weil ich glaube, wenn wir da Vorbilder sind für uns alle, das ist eigentlich perfekt. Also wie viel ich zum Beispiel über mich gelernt habe, wie ich mit Druck und Stress und solchen Sachen umgehen kann, was ich über meinen Körper gelernt habe, über einen Zyklus, Dinge, die man sonst nicht so im Detail vielleicht als für wichtig erachtet. Da bin ich einfach Expertin, weil ich sein muss und ich habe immer wieder gedacht, krass, wenn ich sowas schon mal früher gelernt hätte, das hilft einem ja auch bei meiner Abiturklausur, bei einem Interview, bei was auch immer, und einfach um ja diese Mental Health ganze Sache, die wir natürlich einfach als sehr praktisch sehen, weil wir die brauchen, um Leistung zu bringen, aber es einfach wichtig ist im Leben. Und ich mache es gern, dass ich glaube, ich habe einen guten Zugang gerade zu Jugendlichen und Kindern in Schulen, weil ich einfach gut am Beispiel erklären kann, warum manche Dinge wichtig sind und wie es funktioniert. Und ich mache es gerne. Ich habe das Gefühl, ich kann da den Mädels und Jungs viel mitgeben und auch immer wieder um das Männer-Frauen-Thema und dass man auch einfach als Frau ausmachen kann, was man will. Und ich glaube, mir macht es Spaß und ich glaube, da kann ich schon viel mitgeben.
Also was würdest du gerade jungen Menschen aus deiner Erfahrung für ihr Leben wünschen?
Ich würde ihnen wünschen, dass sie einfach so ein Selbstvertrauen in ihre Persönlichkeit entwickeln können, dass sie sich einfach wohl und sicher fühlen mit sich selbst und mit den eigenen Entscheidungen und dass natürlich auch, dass man überhaupt alles machen darf, was man möchte, klar, aber eher so dieses, dass man sich selber auch vertraut und so sicher sein kann, was man will. Also so dieses eher für sich selber, weil ich finde immer, wenn es jemand anders von außen irgendwie verbietet, okay, oder anders gut findet, aber es ist so wichtig, im Reinen mit sich selber zu sein. Und da, ich glaube, dass es würde ich wirklich allen wünschen, weil wenn es da allen gut geht, dann bin ich auch davon überzeugt, dass es irgendwie ein schönes Miteinander am Ende ist.
Zum Schluss noch einen kurzen Ausblick und den braucht's auf jeden Fall, denn die Fußballweltmeisterschaft der Männer steht ja bevor und ich möchte auf jeden Fall jetzt noch von dir wissen, ob du die verfolgen wirst und wenn ja, wie? Bist du jemand, der gerne mit Freunden guckt, mit der Mannschaft oder wie planst du das?
Ja, ich glaube, ich bin im Sommer über an ganz in verschiedenen Orten, ob es jetzt Münster, München ist oder im Urlaub. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Natürlich unterstütze ich so die Art und Weise, wie das gerade vor Ort in USA und den anderen Ländern auch so läuft, überhaupt gar nicht, wie teuer die Preise sind. Aber ich freue mich wirklich sehr auf das gemeinsame Fußballschauen mit Freunden, mit Fans, egal ob es jetzt in München in der Stadt ist, vielleicht im Olympiapark, Public Viewing. Also auf diese Atmosphäre freue ich mich wirklich sehr und hoffe, dass wir das alles genießen können.
Hast du schon einen Tipp, wie Deutschland abschneiden wird?
Ich bin bei Tipps immer schlecht, weil ich einfach immer für die Mannschaften tippe, denen ich den Sieg wünsche. Und ich wünsche mir natürlich wirklich eine erfolgreiche WM und ich glaube, dass es auch wirklich möglich ist. Also ja, ich sag mal so, Halbfinale ist drin.
Das ist doch gut. Da würde ich sagen, das nehmen wir mal mit und drücken der Mannschaft die Daumen.
Auf jeden Fall.
Mala, ganz vielen Dank für das Gespräch und dass du dir zwischen all dem Training, Studium, den Spielen, die Zeit dafür genommen hast. Danke, dass du uns auch so mit hineingenommen hast, auch in eine sehr persönliche Zeit deines Lebens und dass du so wirklich auch ehrlich erzählt hast, was dir Halt gibt, was dir auch so Hoffnung im Leben gibt und wie du gelernt hast, auch so mit Unsicherheit oder wenn man mal denkt, man hat die Kontrolle nicht mehr so, wie man damit umgehen kann. Also ganz, ganz vielen Dank dafür und natürlich weiterhin dir ganz viel Erfolg und Glück auf deinem Weg als Profifußballerin.
Das war Mala Groß. Mich hat an diesem Gespräch beeindruckt, wie unaufgeregt und ja gleichzeitig ehrlich sie über Dinge spricht, die viele Menschen aus der Bahn werfen würden. Über Druck, über Krankheit, über Erwartungen, aber auch über Vertrauen und darüber, was einem Halt gibt, wenn plötzlich nichts mehr selbstverständlich ist. Und bei mir bleibt besonders dieser Gedanke hängen, dass man sich eben nicht nur über Leistungen definieren sollte. Gerade auch in einer Welt, in der so vieles nach Erfolg, nach Tempo und ja auch Selbstoptimierung bewertet wird. Für Mala endet jetzt nach 7 Jahren ein ja sehr prägender Abschnitt beim FC Bayern. Und ich glaube, man hat in diesem Gespräch gemerkt, wie viel Dankbarkeit, aber auch wie viel Nachdenklichkeit in diesem Abschied steckt. Und vielleicht habt ihr jetzt ja auch ein bisschen Lust bekommen auf diesen Fußballsommer, der vor uns liegt. Denn die Weltmeisterschaft der Männer steht ja vor der Tür. Und vielleicht schaut man Spiele nochmal ein bisschen anders, wenn man vorher mit einer Profifußballerin darüber gesprochen hat, was hinter all dem steckt. Also Druck, Teamgeist, Verantwortung, Leidenschaft und ganz viel Arbeit und Training. Ich bin Ann-Christine Ladermann, danke euch fürs Zuhören hier bei Kannste Glauben und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und teilt ihn mit den Menschen, für die dieses Gespräch spannend sein könnte. Bis zum nächsten Mal.